Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Mein heutiger Gast ist Barbara Massing, seit Oktober 2025 Intendantin der Deutschen Welle. Davor war sie dort Verwaltungsdirektorin. Sie ist außerdem Kurationsmitglied der TH Köln, Aufsichtsratmitglied der Uniklinik Bonn und außerdem Department Chairwoman of Supervisory Board der Internationalen Beethovenfeste in Bonn. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Hallo Barbara.
Hallo Linda, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
Dankeschön. Vielleicht gleich Full Disclosure am Anfang. Ich habe selbst 10 Jahre bei der Deutschen Welle gearbeitet in Bonn und in Berlin. Wir waren organisatorisch in derselben Direktion, haben aber nie auf operativer Ebene wirklich miteinander zu tun gehabt. Aber deswegen duzen wir uns, weil wir uns eben kennen und falls sich da jemand fragt. Ich habe gesehen, dass die Vorbereitungen für euer Global Media Forum im Juni 2026 auf Hochtouren laufen, eure jährliche Medienkonferenz. Und das Motto dort lautet Journalism Out Loud. Und du hattest da ein Statement zu abgegeben und kurz die großen Umbrüche in der Medienwelt skizziert. Also digitale Transformationsprozesse, KI, die schwindende Pressefreiheit weltweit. Und mich würde interessieren von dir aus der, ich sag mal, Intendanzbrille, wie ihr euch strategisch aufstellt, um diesen Umbrüchen vor allem auch auf internationaler Bühne überhaupt gerecht zu werden. Ich glaube, die Frage könnte nicht größer sein, aber damit starten wir jetzt.
Ja, vielen Dank. In der Tat, ich dachte auch, wo fange ich an? Wir haben als Deutsche Welle berichten wir in 32 Sprachen, ganz viele afrikanische Sprachen. Das heißt, wir sind auf dem afrikanischen Kontinent präsent. Wir sind in Asien präsent, in Chinesisch, in Farsi, in Hindi. Wir sind in russischer Sprache für Russland und ukrainisch präsent. Das heißt, wir sind in insgesamt 32 Sprachen in vielen Ländern, in denen es keine Demokratie gibt, in denen es keine Pressefreiheit gibt, in der unabhängige Informationen unterdrückt werden. In diese Kette gehört Indien nicht wirklich rein. Ich wollte nur die Bandbreite einmal aufmachen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Deutsche Welle, ragt in viele Länder rein und versucht dort Informationen zu verbreiten, wo eigentlich der politische Wille ist, dass es das nicht gibt. Das heißt, das ist unsere eine Herausforderung. Auf der anderen Seite sehen wir auch ganz viel gezielte Desinformation, Verunsicherung von liberalen Demokratien, von demokratischen Gesellschaften. Auch da sind wir in vielen Ländern präsent, weil auch da versucht wird, mit Desinformation Leute zu verunsichern, Wahrnehmung zu verunsichern, gezielt gegen Narrative zu setzen. Das heißt, das ist für uns auf jeden Fall ein riesengroßer Schwerpunkt, um zu schauen, wie können wir dazu beitragen, dass es faktenbasierte Informationen gibt für diese Länder und für die Gesellschaften. Da haben wir natürlich sehr stark in den letzten Jahren unsere Faktencheck-Kompetenzen ausgebaut. Wir haben eine Einheit aufgebaut. Wir haben aber auch dafür gesorgt, dass dezentral ganz viele Redaktionsmitglieder in den verschiedenen Sprachen geschult wurden, damit wir einfach sehr früh unsere Kolleginnen und Kollegen hinterfragen können, ob das überhaupt sein kann, weil wir auch natürlich wiederum in vielen Ländern angewiesen sind auf User-Generated Content. Wenn wir zum Beispiel auf den Iran schauen, wo Berichterstattung für unabhängige Medien häufig überhaupt nicht möglich waren, jetzt auch sowohl bei den Protesten, die im Iran waren, als auch jetzt rund um den Krieg, weil einfach da keine unabhängigen Journalisten sich bewegen konnten. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir Material von Leuten vor Ort bekommen und dass wir das erstmal prüfen, bevor wir das veröffentlichen. Das heißt, wir haben also da versucht, dem zu begegnen. Wir haben auch mit Hilfe von KI, das ist natürlich das andere sehr, sehr große Feld. KI hat einerseits ganz viele Risiken und hat auf der anderen Seite aber auch ganz viele Chancen. Ich möchte jetzt im Kontext von Desinformation einmal auf die Chancenseite schauen, weil wir eigene Tools gebaut haben, damals auch mit der Abteilung, für die du zuständig warst, mit Hilfe eines EU-Mittels, also von EU-Mitteln, ein Prüftool, das heißt Truly Media, in das wir ganz, ganz viele einzelne Module integrieren, sodass wir Material prüfen können, Fotos prüfen können, Videos prüfen können auf Echtheit. Und das funktioniert so, dass man guckt, war eigentlich zu dem Zeitpunkt das Wetter da so? Gibt es dieses Foto? Ist das schon mal früher aufgetaucht? Dass wir wirklich mit Hilfe von KI auch ganz viel Desinformation versuchen zu entzaubern und zu zerlegen. Das heißt, dass wir versuchen, wir wissen um die Risiken von KI und wir haben ganz viele Richtlinien auch für uns festgelegt, dass wir immer markieren, wenn KI benutzt wurde für die Erstellung von Beiträgen. Und dass wir auf jeden Fall immer am Ende vor Veröffentlichung das berühmte Human in the Loop haben, dass also Menschen entscheiden, ob die Sachen veröffentlicht werden. Und wir nutzen auch die Vorteile von KI. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich versuchen, auch die vielen positiven Dinge, die es gibt, zu nutzen, zu sehen, zu erzählen, um nicht in so eine Weltuntergangsstimmung mit zu verfallen. Und das halte ich nämlich für ein Riesenproblem, auch in der Herausforderung für Journalismus. Wir können ständig alle sagen, wie schrecklich alles ist, aber ehrlich gesagt, in manchen Ländern und Regionen ist das so, gerade wenn ich auf unsere Zielgruppen schaue. Aber es gibt auch ganz vieles, was ehrlich gesagt gut funktioniert. Und dieser lösungsorientierte Ansatz, das ist auch was, wie wir begegnen Herausforderungen, in Zeiten von Desinformation und auch in Zeiten von KI.
Ich diskutiere mit meinen Studierenden häufig über die Rolle der internationalen Broadcaster generell und dann natürlich speziell die der Deutschen Welle. Und wir besprechen auch immer wieder die Frage, wie relevant der internationale Rundfunk noch ist. Jetzt hast du KI angesprochen, digitale Transformation generell spielt ja hier auch eine Rolle und die Möglichkeit, die deutsche Perspektive oder die europäische Perspektive und die Werte, sage ich mal, nach außen zu tragen. Da könnte man ja sagen, da kann man auch nationale Medienunternehmen in the loop, sage ich mal, halten und als Informationsgeber nehmen. Da würde mich jetzt interessieren, wie reagierst du auf so eine Fragen?
Wenn öffentlich, also wenn internationale Medien in Frage gestellt werden, sagen wir mal so, also Donald Trump hat den amerikanischen Auslandsrundfunk in Frage gestellt
Ja.
und hat die knapp 1 Milliarde Dollar, die die USA bisher aufgewendet haben für so Marken wie Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, alles Marken mit großer Tradition, die Gelder gekürzt. Da wehren sich jetzt einige, auch interessanterweise republikanische Politikerinnen und Politiker gegen. Deswegen muss man mal gucken, wie es weitergeht. Aber die haben de facto ganz viel von ihrem Betrieb eingestellt. Und in diese Lücken gehen ganz viel russische und chinesische Auslandssender rein. Denn Russland und China haben die Rolle von Medien für vor allen Dingen Russland, hybride Kriegsführung erkannt und nutzen das auch durchaus für wirtschaftliche Interessensvertretung. Und insofern glaube ich, ist internationale Medien und internationaler Rundfunk wichtiger denn je, auch um gesichert deutsche und europäische Perspektiven sichtbar zu machen in Indien, in USA, in Mexiko, in Ländern, wo wir einerseits, wenn wir in die USA schauen, wir auf eine langjährige transatlantische Partnerschaft schauen, die im Moment gerade große Herausforderungen hat. Das heißt also, da immer wieder auch die Perspektiven zu spiegeln und mitzutransportieren, ist aus meiner Sicht auch für die transatlantische Partnerschaft essentiell. Und auf der anderen Seite in Länder, deutsche und europäische Perspektiven sichtbar zu machen, in denen die sonst nicht vorkommen. Und die wir auf der anderen Seite, wo gerade Deutschland und Europa auch dabei ist, neue Partnerschaften auch für wirtschaftliche Kooperationen zu suchen. Und insofern, wir sind unabhängige Journalistinnen und Journalisten. Das ist total wichtig. Wir werben auch für unser System, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit dem Luxus, dass wir einen öffentlich-rechtlichen, unabhängigen Auslandsrundfunk haben. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Das ist unabhängiger Journalismus. Aber trotzdem sind wir natürlich diejenigen, die deutsche und europäische Perspektiven sichtbar machen. Deswegen vielleicht auch nochmal das Beispiel Russland. Als Putin 2025 im Dezember in Indien war und da Modi getroffen hat, hat er es auch zum Anlass genommen, ein neues Büro von RT, von Russia Today, in Delhi zu gründen mit 100 Mitarbeitenden, die jetzt sukzessive da aufgebaut werden. Das heißt, ich glaube, es ist total wichtig zu verstehen, dass es einfach ganz unterschiedliche Ebenen gibt, wo politischer Diskurs stattfindet. Und Auslandsrundfunk ist da ein ganz großer Teil. Und wir als Deutsche Welle nehmen für uns in Anspruch, dass wir alle unterschiedlichen Positionen oder die wesentlichen unterschiedlichen Positionen zeigen. Auch das unterscheidet uns von vielen anderen, weil es sonst sehr, sehr stark einseitig interessengeleitet ist. Und diese Multiperspektivität ist aus meiner Sicht unser ganz entscheidender Vorteil und den will ich auch noch weiter ausbauen. Das ist auch was, was uns eben in den USA wiedergespiegelt wird. Man kann natürlich sagen, in den USA gibt es eine große Presselandschaft und Medienlandschaft, aber das ist ein sehr, sehr polarisierter, gespaltener Markt, der entweder eindeutig der republikanischen Seite zugeordnet ist oder der demokratischen. Und Deutsche Welle versucht, die beiden oder unterschiedliche Positionen abzubilden. Und das ist total erfolgreich. Wir haben da pro Woche 37 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Und das ist, ehrlich gesagt, sind wir da sehr stolz drauf.
Ihr nutzt ja tatsächlich auch wirklich alle möglichen Distributionskanäle. Ich beobachte das immer von außen. Also beispielsweise euer Erfolg auf, zumindest was die Reichweite angeht, auf TikTok ist ja wirklich herausragend. Warum glaubst du, funktioniert das?
Ich glaube, weil wir da eine junge Zielgruppe adressieren, der immer gerne nachgesagt wird, die Jugend von heute interessiert sich ja für nichts mehr, vor allen Dingen für nichts Politisches. Ich halte das für eine völlige Fehlthese und eigentlich erinnere ich mich, als ich Jugendliche war, dass auch da Erwachsene immer gesagt haben, die Jugend von heute interessiert sich ja für nichts mehr. Ich halte das wirklich für totalen Quark und der Erfolg gibt uns recht. Wir sind ganz früh mit unseren Angeboten auf TikTok gegangen, machen politische Themen, versuchen die auch natürlich in der Ansprache so zu machen, dass eine junge Zielgruppe das interessant findet, achten aber darauf, das ist auf jeden Fall das Ziel, dass es ausgewogen ist, auch wenn es oft sehr kurze Einheiten sind, aber dass wir trotzdem schauen, dass der journalistische Standard eingehalten ist. Und wir machen das in verschiedenen Sprachen, und sind damit, wie du sagst, sehr erfolgreich. Wenn man auch nochmal guckt, von den deutschen Medien haben wir im Februar diesen Jahres und im März diesen Jahres die TikTok-Charts angeführt im Bereich News und Informationen. Sensationell. Und ich finde das wirklich, das haben unsere Kolleginnen und Kollegen total großartig weiterentwickelt, in der Ansprache für diese Zielgruppen zu sein und trotzdem eben Deutsche Welle mit ihren Inhalten, mit ihren Profilthemen, mit ihrem Brand sichtbar zu machen. Und ich glaube, der Bedarf ist offensichtlich da und junge Menschen interessieren sich dafür. Und wenn wir auf andere Länder oder andere Märkte gucken, beispielsweise in Afrika haben wir schon ganz lange, dass wir uns auf junge Zielgruppen ausrichten, weil die Gesellschaft da viel, viel jünger ist als in Deutschland. Wir haben beispielsweise ein Format, das heißt 77%, was sich an Menschen unter 35 richtet. Und das heißt deswegen 77%, weil 77% der Bevölkerung unter 35 ist, die aber in den in den offiziellen Medien wenig vorkommen. Und unser Ansatz ist es, denen eine Stimme zu geben, denen eine Plattform zu geben, dass da di sie diskutieren. Und das ist total erfolgreich. Und ich glaube, insofern, wir müssen einfach schauen, welche Plattformen geeignet sind, um die Zielgruppen zu erreichen und uns dann treu zu bleiben.
Und es ist ja auch ein wahnsinniger, ich sage jetzt mal, Spagat oder ein großes Spektrum, was ihr als journalistisches Output auch anbietet. Ich hatte gesehen, dass ihr auch den Grimme-Preis in der Kategorie Information und Kultur gewonnen hattet für eine Dokumentation. Da ging es um den Sudan und das war also mit dem Titel Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges in Partnerschaft mit ZDF und Arte. Ne, das ist also auf der einen Seite TikTok-zielgruppengerecht, eine ganz andere Ansprache und auf der anderen Seite dann immer noch die klassischen Produktionen. Ist das schwierig zu leisten oder ist das genau eigentlich euer USP, dass ihr in diesem großen Spektrum eigentlich sehr viele Dinge abdecken könnt?
Ich würde mal sagen, der Kreativität unserer Kolleginnen und Kollegen sind keine Grenzen gesetzt. Und ich finde, unser Haus Deutsche Welle zeichnet sich dadurch aus, dass wir wahnsinnig viele Leute haben, die eine unglaublich hohe Motivationslage haben, die super kreativ sind, die wahnsinnig gerne viel ausprobieren, auch gucken, was mit KI funktioniert. Und insofern gehört das dazu, dass wir die unterschiedlichen Formate haben. Auch bei YouTube, auch auf digitalen Plattformen sehen wir, dass Longformats, also Dokumentationen, funktionieren, dass auch junge Menschen, da sind wir wieder an dem Punkt, Interesse daran haben, ihr Wissen zu vertiefen und bei Dokus dranbleiben. Und insofern, wir haben ganz viel Expertise auch für die unterschiedlichen Formate. Wir haben ein sehr starkes Audience Development Team, was die Kollegen und Kolleginnen unterstützt, auch immer wieder plattformspezifisch, formatspezifisch Dinge zu entwickeln, Portfolio-Management. Wir haben das sehr stark alles ausgebaut in den letzten Jahren. Und eigentlich ist der begrenzende Faktor Geld. aber ich finde es nicht schwierig von dem, was ich mitbekomme im Haus, dass wir uns immer wieder neu erfinden und immer wieder neue Dinge ausprobieren, zielgruppenspezifisch, plattformspezifisch.
Ja, da sprichst du natürlich auch ein wichtiges Thema an, die Finanzen. Der Zuschuss des Bundes wurde im Haushalt 2026 ja um 10 Millionen Euro gekürzt. Auf eurer Website habe ich ein Zitat von dir gefunden. Zitat Anfang: Eine nachhaltige Finanzierung für die Zukunft ist entscheidend, damit wir unseren journalistischen Auftrag in einem hoch umkämpften globalen Informationsraum erfüllen können. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem die notwendigen Weichen in einer gemeinsamen Anstrengung von Regierung und Parlament dafür gestellt werden müssen. Zitat Ende. So, und diese, sag ich mal, notwendigen Weichen werden ja hier quasi, ne, korrigier mich, nicht gestellt. Die Kürzungen führen gezwungenermaßen zu einer Reduktion vom journalistischen Portfolio. Kann das funktionieren?
Also wir bewegen uns natürlich in einem sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld gerade und in einem schwierigen haushalterischen Umfeld. Das kann man überall immer wieder nachlesen und hören. Im Bundeshaushalt wird vorhergesagt, dass wir Milliardendefizite haben. Das heißt, ich verstehe, dass man gucken muss, wo müssen wir uns fokussieren, worauf müssen wir uns konzentrieren, was können wir im Sinne der Priorisierung, müssen wir dann auch hinten wegschneiden. Das verstehe ich alles, aber ich versuche schon dafür zu werben, dass für das Verständnis, dass in absoluter Summe der Etat, den die Deutsche Welle hat, im Vergleich zu anderen wirklich gering ist. Wir Amerikaner hatten 900 Millionen Dollar. Jetzt, okay, ist eine politische Entscheidung, haben sie sich anders entschieden. Über Russia Today gibt es keine offiziellen Zahlen, aber mit verschiedenen Quellen haben sich Journalistinnen und Journalisten gehen davon aus, dass es 1,5 Milliarden sind, die für RT aufgewendet wird. In absoluten Zahlen ist das nicht so viel. Aber den Effekt, den wir erzielen, der ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr hoch. Wir haben mittlerweile 337 Millionen wöchentliche Nutzende, das heißt Menschen, die uns über eines der Medien nutzen. Und das, die Weichenstellung bezog sich vor allen Dingen auf den Haushalt 2027. Und das ist schon gerade der Moment, wo es darum geht, diese Weichen zu stellen. Ende April wird es einen Eckwertebeschluss der Bundesregierung geben. Dann sehen wir, wie die Aufstellung für 2027 ist. Da laufen gerade die Gespräche sehr intensiv. Dann natürlich wird der Haushaltsgesetzgeber im November, Dezember den Bundeshaushalt beraten. Da werden wir auch noch mal sehen müssen. Mir geht es wirklich um eine langfristige Perspektive. Der entscheidende Hebel ist da immer wieder die Tarifkosten. Auch das vielleicht noch mal, was wir tun. Unser Geschäft ist ein People's Business, weil wir keine Fiktion machen, wir machen keine Serien, wir machen News und Information. Unsere Leute gehen raus in den Ländern, in the field sozusagen, berichten von vor Ort. Das sind Menschen. Und das bedeutet, wenn wir Tarifsteigerungen haben, dann ist, wir haben 75% unseres Etats ist im Personal gebunden, sowohl bei festen als auch bei freien Mitarbeitenden. Dementsprechend ist natürlich jedes Prozent Tarifsteigerung wirkt sich sehr, sehr stark aus. Aber das ist Teil unseres Geschäfts und wir brauchen auch, da komme ich nochmal zu dem Anfangspunkt. Ich glaube, dass in den digitalen Zeiten und auch in Zeiten von Desinformation Marken, verlässliche Marken, ein absoluter Schlüssel sind für verlässliche Informationen. Und auch das ist was, was wir sehen in sozialen Netzwerken. User suchen nach den verlässlichen Marken. Und insofern ist es, glaube ich, total wichtig, auch da Deutsche Welle zu stärken, wie im Koalitionsvertrag auch steht. Und das sind unsere Kollegen und Kolleginnen, die auch den Mut haben, an vielen Stellen diese Berichte zu machen. Denn das ist auch für viele von unseren Kollegen und Kolleginnen persönlich gefährdend. Und wir können das auch schlecht in Produktionsfirmen auslagern, sondern das sind unsere Leute, die mit unseren Werten, mit unseren Grundüberzeugungen diese Berichte machen und die manchmal auch sehr, sehr krasse Konsequenzen dafür tragen müssen, wie jüngst, als wir in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt wurden, was dazu führt, dass sich russische Staatsangehörige, die für die Deutsche Welle arbeiten, strafbar machen, auch im Ausland. Das heißt, auch unsere Kollegen und Kolleginnen mit dem russischen Pass, die in Bonn und Berlin für uns arbeiten, machen sich strafbar, nur weil sie für uns arbeiten und mit uns zusammenarbeiten. Und das sind krasse Konsequenzen, aber sie machen das aus voller Überzeugung, weil sie glauben, dass es wichtig ist, dass zwischen den ganzen Falschinformationen und Propaganda es auch verlässliche Informationen gibt. Und das sind Menschen und deswegen verteidige ich auch immer diese Tarifkosten und Tarifkostensteigerung und das ist der Schlüssel. Aber da sind wir in engen Gesprächen mit allen Beteiligten.
Euer Deutsche Welle-Kollege aus der Türkei, Alican Uludag, ist ja mittlerweile seit vielen Wochen inhaftiert. Und wie du schon gesagt hast, weil er seinen Job gemacht hat, er hat Fakten recherchiert und darüber berichtet. Und vielleicht kannst du noch mal über die besonderen Herausforderungen sprechen, mit denen ihr als Deutsche Welle da konfrontiert seid.
Also das Risiko kommt mit den Ländern, aus denen wir berichten, für die wir berichten, ist immanent und kommt da einfach mit. Am Beispiel der Türkei ist das so. Das ist auch allen Beteiligten klar. Und wir können zum einen damit vorbauen, dass wir sehr, sehr gewissenhaft sind, was Fakten angeht und dass wir wirklich unser journalistisches Handwerk machen und versuchen, da möglichst sauber zu sein. Zum anderen haben wir ein Sicherheitsteam aufgebaut, was auch den Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung steht, intensiv berät. Aber das Risiko ist an vielen Stellen immer da und können wir nicht ganz ausschließen. Und wenn dann sowas passiert, wie im Fall des Kollegen Alican Uludag, dann stellen wir Anwälte zur Verfügung und sind immer in sehr, sehr guten Kontakten auch mit der Botschaft und so weiter. Also da können wir versuchen, was zu tun. Und das ist mal mehr und mal weniger von Erfolg gekrönt. Und wie gesagt, ich habe da immer größten Respekt für unsere Kolleginnen und Kollegen, die das im Wissen um das Risiko trotzdem machen, weil es ihnen um die Sache geht.
Du sprichst ja immer von journalistischem Handwerk und dass das im Endeffekt immer noch Kern der Arbeit ist, natürlich. Wenn wir uns jetzt an die Studierenden richten, was würdest du sagen, was sind so die Fähigkeiten, die heute entscheidend sind, wenn man sich trotz all dieser Herausforderungen für den Job als Journalist, als Journalistin entscheidet?
Ich glaube, was erstmal super wichtig ist, ist Neugierde und den dringenden Wunsch, Dingen auf den Grund zu gehen. Und dann auch für sich klar zu bekommen, das ist ein Thema, was wir immer wieder auch adressieren, klar zu bekommen, ganz klar zu unterscheiden zwischen Journalismus und Aktivismus. Das muss man sich überlegen, was man möchte. Möchte ich berichten und abbilden, der schöne Spiegelsatz, was ist? Oder möchte ich eigentlich ein politisches Ziel verfolgen? Dann muss ich mir im Zweifel einen anderen Job suchen oder arbeiten für ein Medium, was ganz klar, bestimmte Ziele verfolgt. Das ist auch völlig legitim. Aber wenn ich journalistisch arbeiten möchte, beispielsweise in der Deutschen Welle, muss ich klar haben, es geht um Fakten, es geht um Ausgewogenheit, ich muss neugierig sein. Ich glaube, es hilft auch, wenn man Lust hat, mit Menschen zu sprechen, weil ich eben versuchen muss, auch an Dinge ranzukommen, Informationen ranzukommen, Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, dass es auf der anderen Seite Kreativität ist sicherlich auch total hilfreich, weil sich auch Medien ständig ändern und weil ich immer wieder auch Lust haben muss zu lernen, neue Dinge zu entwickeln, neue Dinge zu verstehen. Und dann glaube ich, ist es schon einer der schönsten Berufe der Welt, ehrlich gesagt.
Vorletzte Frage: Welche Nachrichten konsumierst du? Neben Deutsche Welle natürlich.
Gucke immer wieder natürlich, was auch BBC macht oder New York Times macht. Ich gucke aber auch natürlich ganz viel. Ich höre jeden Morgen, muss ich jetzt einmal gestehen, Deutschlandfunk. Bei uns läuft in sämtlichen Zimmern Deutschlandfunk morgens. Ja, also und natürlich ganz viel über Social Media, Zeitungen, die ich alle digital lese. Am Wochenende liebe ich es, haptisch meine Wochenendzeitung zu
Ja.
lesen. Ich finde, ja, total, das ist für mich Entspannung. In dem Moment, wo ich auf ein Buch gucke oder wo ich auf eine Papierzeitung lese, weiß ich,
Jetzt ist
jetzt
Wochenende.
ist gerade Erholung. Genau. Das liebe ich sehr. Aber da bin ich halt auch irgendwie oldschool. Aber
Sehr
genau.
schön, ja, ich kann das total verstehen. Ich habe mir heute auch eine Zeitung gekauft, tatsächlich, und ich habe vor, die am Wochenende zu lesen. Barbara, letzte Frage. Was hast du dir für 2026, das, was jetzt noch übrig ist, noch vorgenommen im Kontext Deutsche Welle? Was sind so deine persönlichen Ziele?
Was wir gerade machen, ist, dass wir eine neue Aufgabenplanung geschrieben haben und die jetzt in die politische Diskussion einbringen werden. Das ist für die Jahre, wir müssen gesetzlich verpflichtend immer für 4 Jahre eine Aufgabenplanung, also quasi Unternehmensplanung schreiben. Und die jetzige ist für die Jahre 2026 bis 2029. Wir haben die gerade erarbeitet und die unter das Motto gestellt, dass wir die Deutsche Welle in den nächsten 4 Jahren mit den Themen Freiheit, Innovation und Dialog positionieren. Freiheit natürlich, weil wir für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft stehen und da auch Themen sehr stark fokussieren werden, sicherlich auch Sicherheitsthemen fokussieren. Aber das Innovationsthema ist mir super wichtig, weil es so viele Ideen gibt, um Zukunft zu gestalten, um auch technologisch Dinge neu anzugehen, wirtschaftlich. Wir werden das in der Berichterstattung machen, wir werden es aber auch in der Frage der Formatentwicklung umsetzen, dass wir schauen, wie wir noch kreativer Formate angehen können. Und Mit dem Innovationsthema ist für mich auch ganz klar die KI-Transformation im Haus, die ich sehr stark voranbringen möchte, das in den journalistischen Produktionen, aber auch im betriebswirtschaftlichen. Wir haben eine Legal KI in Prüfung, also wirklich zu schauen, wie können wir möglichst systematisch die Vorteile nutzen und dadurch auch natürlich Geld sparen, um möglichst viel Geld zu haben, um es in die Berichterstattung zu geben. Also Freiheit, Innovation, Dialog. Dieser Dialogaspekt ist für mich auch total wichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass wir viele, viele Dinge nur gemeinsam schaffen können, gemeinsam mit anderen europäischen Auslandssendern. Wir haben ein Projekt oder verstärkte Zusammenarbeit mit France Media Monde, dem französischen Auslandssender. Wir sind gerade dabei, auch mit TVP World, also dem polnischen Auslandssender zu intensivieren. Kooperationen mit den Inlandssendern, Kooperationen mit Privaten, Kooperationen mit KI-Unternehmen, Kooperationen mit Partnern in anderen Ländern, aus anderen Kontinenten, dass wir wirklich Dinge auf Augenhöhe zusammen machen, aber eben auch die Geschichten sichtbar machen, wo ganz viel Innovation entsteht, auch im Dialog und auch auf Augenhöhe. Das sind die Schwerpunkte, die ich legen möchte für die nächsten 4 Jahre und ja, wo ich auch überall drüber erzählen möchte, weil ich glaube, dass es einfach wahnsinnig viel Potenzial hat und ich freue mich total darauf. Trotz der Kürzungen, die wir gerade auch stemmen müssen und die natürlich fürs Unternehmen extrem schwierig und hart sind, das wird auch bedeuten, dass viele Kollegen, Kolleginnen, wir haben jetzt 160 quasi Vollzeit Kapazitäten errechnet, werden ihre Jobs verlieren. Das ist ganz furchtbar und das ist sehr, sehr schmerzhaft und das wird ein schwieriger Spagat, wie wir das hinbekommen, dass wir gleichzeitig trotzdem eben auch in einen Aufbruch weiter mit reinkommen, weil einfach die Welt sich auch weiter dreht und die deutsche Welle an vielen Stellen mehr gefragt ist denn je, weil wir als glaubwürdige Marke unsere ganz besondere Perspektive in die Welt tragen.
Freiheit, Innovation und Dialog, das klingt nach der perfekten Mischung, wenn du mich fragst. Da wünsche ich dir, da wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei. Barbara, vielen Dank für das Interview.
Ich danke dir.